miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Heute habe ich auf dem Campus der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil-Jona abgemacht. Der Campus ist anders als bei vielen anderen Schulen und Universitäten, denn hier in Rapperswil werden unter anderem Landschaftsarchitekten ausgebildet. Und darum findet ein Teil vom Unterricht auch häufig draussen in diesem wunderbaren Park statt. Der Teil der Ost, wie man dieser Fachhochschule kurz sagt, liegt gerade am Zürichsee. Schöne Schulhäuser mit Metallfassaden, die mit ihrer rostigen Farbe wunderbar mit dem Grün von diesem Campus kontrastieren. Der Christoph Küffer, der hier an der Ost Professor ist für Siedlungsökologie, zeigt mir hier ein Projekt, das die Studierenden aufgeleistet haben. Ein sogenannter Tiny Forest, ein Zwergwald, erfunden vom Japaner Miyawaki. Man will hier mit einer von vielen naturbasierten Lösungen experimentieren und man will etwas dabei lernen. Der Christoph Küffer hat Umweltwissenschaften an der ETH studiert und arbeitet dort auch noch als Privatdozent. Er hat sogar noch mehr Hüte an. Mehr dazu findet man in der Abmoderation oder in meinen Shownotes. Heute haben wir über den Tiny Forest reden, weil man innovative Ideen sucht, um mit Lösungen aus der Natur gegen Hitzestress, Überschwemmungen oder den Verlust der Artenvielfalt anzugehen. Wir werden heute viel hören über die Situation der Bäume generell und speziell in der Stadt, über genetische Vielfalt und über eine Partnerschaft mit Griechenland, um die Rosskastanien in der Schweizer Stadt zu retten. Gehen wir aber das erste Mal mit dem Christoph Küffer durch den Campus.
Aber jetzt hier sind wir mitten vom Campus. Ja. Das ist die 52-jährig. Vorher war das Flachmoor. Oder? Und da ist der Stadtgraben durch, weil Rapperswil stark so eine Industriestadt war, die mit Wasserenergie hat geschafft. Und da war alles kanalisiert, sogar durch die Hügel durch. Und dann ist dann hier runter. Da haben wir jetzt hier eine alte Birkallee. Und, das ist, und die ist jetzt am Sterben. Also auf dieser Seite ist sie schon ganz gestorben. Oder? Ja. Jetzt kenne ich mich. Und auf dieser Seite, wenn du hier schaust, versuchen wir jetzt eben das Totholz zu erhalten, statt einfach, also sonst, die meisten Gärtner haben jetzt einfach alles da, da die Bäume abtischt. Und da haben wir können ganz lassen stehen, aber wir müssen kontrollieren, den haben wir können zurückschneiden und da dort ist jetzt einfach so eine Totskulptur und das Totholz haben wir dort gelassen.
Wenn das vielleicht als erste Frage fragen auf so einem Weg, jetzt gehen wir langsam, gell?
Ja, wir können, ja genau, also ich sage es einfach nur schnell, es ist, wenn wir jetzt hier durchlaufen, laufen vorne beim See durch, dann haben wir so eine Wiese, wo man sonst. Danach kann ich auch noch kurz etwas sagen, weil die ist auch so interessant, Stadtökologie. Und dann kommen wir rechts zum Wald legen. Vorne ist eben der See und das ist die Freizeitanlage von Rapperswil.
Und wir haben ja vor unter anderem die Tiny Forests.
Ja, aber da sind wir eben da. Tiny Forest,
genau. Ja, ich habe so als Frage, oder? Du sagst, die kippt jetzt um. Ich nehme an, das hat auch einen klimatischen Grund dafür, dass es denen nicht mehr so gut geht, oder?
Also von mir jetzt an, oder?
Aus der Birke, ja.
Genau. Ja, also eben die Birkallee da, das ist jetzt Birke auch so langsam am Sterben. Und das hat verschiedene Gründe. Birke ist jetzt nicht ein Baum, der besonders alt wird. Und das ist schon etwas, was wir haben in der Stadt. Wir haben häufig sehr alte Bäume, die unsere Grossväter und Urgroßväter pflanzen. Und wir haben so das Gefühl, das ist jetzt für ewig da. Aber eigentlich hätte man schon lange müssen nachpflanzen. Und hat nicht daran gedacht, dass man eigentlich laufend muss zu so Bäumen schauen. Und das ist hier auch klein. Und nachher ist Klimawandel sicher ein Problem, Trockenheit da, das Problem. Und etwas anderes ist aber auch, dass es häufig mit Klimawandel zu tun hat, Schädlinge, die nachher reinkommen und sie befallen. Jetzt in diesem Fall waren es Pilze, die aber weg, weil sie schon gestresst waren, dann der nächste Schritt waren. Es ist ja meistens Verschiedenes, was zusammenspielt. Und das Letzte, was man häufig hat, da nicht so dran denkt, ist, dass den Bäumen gut geht, brauchen sie genug Boden und brauchen sie auch die Sorgfalt, dass man zum Beispiel nicht über die Wurzeln fährt und in der Stadt wird überall immer wieder drüber trampelt, drüber gefahren, immer weniger Wurzelraum. Und darum hat die Lebenserwartung von Stadtbäumen massiv abgenommen.
Ich glaube, wir kommen am Schluss gerne noch mal auf das zurück. Darf ich dich noch zuerst fragen, wie ist es für dich? Der Klimawandel ist eine Realität, die sich eure Studenten damit beschäftigen. Hat das einen Einfluss auf die Art, wie ihr unterrichtet?
Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt so, zum Beispiel Landschaftsarchitektur, so am Schritt von Klimawandel einfach als ein weites Fach zu unterrichten, was man bis jetzt gemacht hat, zu merken, dass der Klimawandel so etwas Fundamentales ist, dass wir ganz anders müssen unterrichten. Also, dass wir viel mehr müssen unterrichten, zum Beispiel, dass man nicht mehr einfach so sagen kann, etwas planen und so steht es, wie es vor 100 Jahren ist gestanden und wie man es schon 20 Mal gemacht hat, sondern viel mehr muss experimentieren, dass man viel mehr muss darauf ausgehen, dass Sachen sich verändern, dass es Stürme gibt, dass etwas stirbt und dass man dann muss immer mit Prozessen umgehen. Also so, dass mit dem Prozess umgehen, experimentieren, ist zum Beispiel etwas, was sehr wichtig geworden
ist. Was man sehr wahrscheinlich dann nachher mal noch darüber reden, ist, gewisse Bäume halten es gar nicht mehr aus unter diesen Konditionen in der Stadt. Also muss man da erfinderisch sein. Das gehört schon mal zum Experimentieren, wie du es gesagt hast. Aber ein interessantes Projekt, das wir jetzt nachher anschauen, ist sogenannte Tiny Forest, und da haben eure Studenten gemacht.
Da haben unsere Studenten geplant mit uns zusammen, aber das ist eben auch so die Idee, dass wir sagen, jetzt müssen wir im Unterricht viel mehr lernen, wie man etwas machen kann, wie man etwas begleiten kann. Also die Idee ist auch, dass die nächsten Generationen von Studierenden immer wieder von einem Jahr zum nächsten Verantwortung übernehmen für den Zwergwald oder Tiny Forest. Und dass wir auch zusammen diskutieren mit den Studierenden, die nächste Generation sind, die sie dann jetzt müssen weiter Probleme lösen, wie wir die Probleme angehen und was wir machen und was nicht. Also so eine Tiny Forest ist etwas, was sich auch verändert. Und du kannst mehr eingreifen oder weniger. Und wir als Dozierende haben Vorstellungen, wie man das machen kann. Aber die Studierenden auch, die haben auch verschiedene Vorstellungen. Und das ist auch so etwas, dass man mehr muss davon ausgehen, dass man immer wieder aushandeln muss, was man macht.
Wir können uns das anschauen. Du hast mir zuerst vorher noch etwas anderes zeigen, gell, auf dem Weg da hin.
Ja, jetzt sind wir einfach hier bei dieser grossen Wiese da vor der Mensa, echt mit auf unserem Gelände. Also die finde ich einfach spannend, weil die Wiese, wenn man so anschaut, sieht für jemanden, der nicht so auskennt, einfach so nach fast schon verschwendetem Platz aus, oder? Verdichtete Stadt und jetzt plötzlich eine riesen Wiese. Und aus der Sicht des Ökologen hat aber die extrem viel grosse Werte. Oder? Also es ist wichtig für die Biodiversität und da haben wir schon nicht einfach eine zufällige Wiese, sondern sie hat oben einen Hügel und dann geht sie unten so in ein Tal jachen und da oben sind Trockenpflanzen, wo das Wasser abfließt und unten ist immer, wenn es regnet, der Schnee gelegen ist, ist es versumpft oder hat dann auch Tümpel. Dort sind zum Beispiel im Herbst dann auch Zugvögel, die dort drin sind, Bekassinen und so. Und nachher ist aber einfach auch, ist das das Hochwasserschutz System für die ganze Uni, oder? Weil, wenn es ein Hochwasser gibt, dann wird hier das Wasser aufgesogen. Eine von den wichtigsten Funktionen von Böden der Stadt. Und damit sind Gebäude geschützt. Und wenn man das technisch machen müsste, wäre es viel teurer. Wenn man es technisch machen würde, jetzt hier eine Anlage stehen, oder alle würden sagen, ja, das macht Sinn, das braucht es. Aber die Anlage kostet viel Unterhalt und muss auch immer wieder erneuert werden. Der Boden, der macht das seit Hunderten von Jahren eigentlich gratis und ist einfach da. Und das ist so etwas von der Herausforderung in der Stadtnatur und überhaupt der Ökologie, oder? Dass die Natur ganz viel gratis macht und wir das so selbstverständlich annehmen, aber es dann auch nicht sehen, was eigentlich da geleistet wird.
Also das Interessante finde ich, dass man eine Art, wie eine neue Art von, ich nenne das jetzt mal Green Tech, das ist dadurch, dass man Wissen hat, über wie die Natur funktioniert, wie die Biodiversität funktioniert, was förderlich ist, was nicht, kann man plötzlich solche Wissen bei den Technologien benutzen, obwohl es keine ist, oder? Es ist wie auf den bewussten Einsatz von einer Fähigkeit, die Wiese hat.
Ja, also Green Tech, es gibt schon Leute, die Green Technologies oder so sagen, aber so der Begriff, der inzwischen noch mehr gebraucht wird, und ist naturbasierte Lösungen, Nature-Based Solutions. Und das ist eine Nature-Based Solution jetzt zum Beispiel. Also einfach ein Wiese mit noch Boden kann ganz viel leisten, wo sonst grosse Anlagen brauchen. Und ich sage jetzt ganz viel leisten, etwas, was wirklich spannend ist bei der Natur oder eben eine riesige Qualität von Natur ist, dass sie so multifunktional ist, dass sie viel miteinander kann. Also der Boden hier, der ist eben Hochwasserschutz. Der Boden ist die Grundlage, dass hier immer grün ist, dass auch Bäume wachsen können. Da hinten zum Beispiel die grosse alte Weide. Dass ganz viel Biodiversität im Boden ist, wo dann wieder die Nahrung ist für Vögel und so, die da durchfliegen und so weiter. Also die Natur hat immer ganz viel, was sie nebeneinander macht auf einer Fläche.
Ich bin auf dem Weg hierher und ich habe früher mal gewohnt im Zürcher Oberland in Wald, ist mir wieder mal aufgefallen, wie viele Feuchtflächen es hat, eigentlich auf dem Weg hierher. Es hat überall wieder Wiesen, die wie Sickerwiesen sind, die ein bisschen feucht sind. Und Man hat das Wasser, wie du vorhin gesagt hast, gebraucht, für die Textilindustrie auch, das ganze Zürcher Oberland. Es hat also eine Funktion gehabt, aber es ist irgendwie trotzdem überall Wasser vorhanden. Oder vielleicht ist es auch im Moment, weil es so wahnsinnig viel geregnet hat in diesem Jahr.
Ja, also zuerst mal kann man sagen, dass natürlich jetzt der grosse Teil vom Kanton Zürich ist ja wirklich Wasserlandschaft gewesen. Flüsse und Flüsse, die eben meandriert sind, also Auenlandschaften und Flachmoorlandschaften mit den Seen auch noch. Dass man jetzt viel Wasser sieht, wir haben ein sehr nasses Jahr gehabt und zum Teil heisst das, dass jetzt das Jahr, in diesem Jahr der Flachmoor wieder mal gut geht zum Beispiel. Und zum Teil sieht man aber auch viel, dass einfach Wasser steht dort, wo es eigentlich nicht stehen sollte, also dort, wo die Böden einfach ihre Funktion verloren haben, weil sie verdichtet sind und das Wasser gar nicht mehr aufnehmen können. Das führt zu der Überschwemmung. Also die Flachmoorlandschaft, die Wasserlandschaft vom 19. Jahrhundert, war einfach ein riesiger Schwamm gewesen. Die hat natürlich, auch wenn es mal sehr heftig geregnet hat, das aufgesogen. Mhm. Und eben, wir haben ganz unterschiedliche so Ökosysteme, die wir versuchen zu haben. Hier haben wir zum Beispiel so Sandbereiche, wo dann Pflanzen wachsen auf Sand und Wildbienen im Boden können nisten. Dort hinten ist eine Trockenmauer, wo jetzt gerade das studentische Projekt von einem Student war, das jetzt gerade abgeschlossen hat. Also der hat das ihre Arbeit gemacht und dann gebaut. Und hier haben wir unseren Kompost. Das ist dann wieder ein ganz anderes Ökosystem.
Genau. Und hier haben wir so ein lauschiges Häfeli, oder mit ein paar Böten drinnen. Und Enten, was ich da glaube ich offenbar auch ganz wohl fühle.
Nachher, hinten dran kommt das Naturschutzgebiet. Oder? Das ist, ab hier ist dann, noch so der Seeufer vom Zürichsee, der noch relativ natürlich ist.
Noch bevor wir zum Tiny Forest gehen, du hast vorhin das Stichwort Nature-Based Solutions gesagt, also naturbasierte Lösungen. Oder man kann es vielleicht sogar Innovationen nennen, zeitweise, weil, wenn ich mich recht erinnere, hat das ein japanischer Mann entwickelt, die Tiny Forests. Weißt du das noch genau, wie die entstanden sind und was sie für einen Zweck hatten?
Ja, also sie heissen auch Miyawaki-Wälder, weil eben der japanische Biologe, also Vegetationskundler, der Miyawaki geheissen hat, der zuerst mit der Idee ist gekommen. Und was ja spannend ist, eben bei so naturbasierten Lösungen, Innovationen sind ja immer, sind ja weniger Innovationen im Sinne, dass etwas völlig Neues erfunden ist worden, sondern dass etwas in der Natur entdeckt ist worden, von der Natur abgeschaut ist, dass man von der Natur lehrt. Und genau das hat der Miyawaki gemacht. Er hat sehr viel gewusst über wie Vegetation funktioniert, insbesondere wie Sukzessionen funktionieren, also wie ein Wald entsteht, wie der wächst. Und seine Idee war, dass man das Wachstum vom Wald, wenn es irgendwie einen Brand hat gegeben oder sonst eine Störung oder die ersten jungen Bäume wachsen, bis dann wieder der alte, ausgewachsene Wald war, also der Waldsukzession. Er hat gefunden, wir könnten das beschleunigen. Das war so seine Grundidee, dass man nicht so lange warten muss, bis dann der voll entwickelte Wald irgendwo in der Siedlung steht. Der vielleicht am meisten leisten kann, zumindest für die sogenannte Ökosystemleistung, also eben die naturbasierte Lösung, wo ein Baum oder eben ein ganzes Wald kann leisten für die Siedlung.
Also warum beschleunigt sich das? Also ich habe das probiert zu überlegen. Die Bäume wachsen, damit drängen sie doch eigentlich dann noch die kleineren, die Büsche zum Beispiel, eher wieder zurück, wenn sie eine Zeit lang vielleicht höher gesehen sind. Ist das eine Art ein Wettlauf, wo die Pflanzen miteinander machen und darum sie sich gegenseitig anführen, um schneller zu wachsen?
Ja, es ist vor allem auch eine Abfolge. Also eben, wenn sie mit einer natürlichen Sukzession ist, sind zuerst mal eigentlich kein Gehölz da. Die müssen zuerst hergebracht werden von den Vögeln, also Früchte oder mit den Samen oder durch den Wind. Und dann müssen die erst einmal aufkommen. Manchmal gibt es Situationen, wo es zuerst mal Zeit braucht, bis die aufkommen können. Dass zuerst mal sich etwas verändern muss, der Boden, oder dass zuerst mal krautige Pflanzen müssen wachsen, dass das überhaupt die richtigen Bedingungen sind, dass die Bäume wachsen können. Und dann kommen häufig zuerst Gehölze, die kleiner sind, Sträucher, und nach den Sträuchern kommen dann die Bäume, die dann wirklich den Altwald machen. Oder es kommen zuerst Bäume, die mehr Licht brauchen, das sind die, wo man sagt, das sind die frühe Sukzession, und dann kommen dann die Bäume, die in der späten Sukzession sind. Und der Miyawaki hat dann gefunden, man kann ja einfach die in der späten Sukzession sind, die Bäume, kann man von Anfang an pflanzen, wenn man hilft. Oder? Und der, also das, was jetzt Zeit braucht in der Natur, das macht dann der Mensch viel schneller durch seine Hilfe.
Also durch die Bepflanzung, durch die Art der Bäume, die er auswählt. Und ich glaube, der Trick ist, dass es wahnsinnig dicht bepflanzt wird.
Genau, also durch die Art der Bäume, die er auswählt, durch die Hilfe, die er bietet, eben Pflanzen und Pflege. Und nachher ist etwas anderes von der Miyawaki-Welt jetzt, eben, weil es eben auch eine Idee ist für Versiedlungen, wo es häufig wenig Platz ist, dass man schaut, wie viele Bäume kann man so eng zusammenpflanzen wie möglich, dass man dann möglichst viele Bäume auf einer Fläche hat, wo man dann etwas leisten kann für einen Menschen.
Und das ist ja eigentlich vor Ort. Man kann sagen, ein Autoparkplatz, da könnte man schon mal ein Weilchen drauf machen.
Ja, also bei uns, unser Wald ist jetzt auf 10 Meter, 100 Quadratmeter, okay. Ja. Und ja. Wir haben am Anfang 700 Bäume gepflanzt. Die werden natürlich nicht alle am Schluss aufkommen. Ist aber ein Experiment, welche schaffen es. Aber wenn man jetzt auch schaut, das ist sehr, sehr, sehr dicht, oder? Schon nach jetzt etwa einem Jahr, ein bisschen mehr. Und ja, also, auf wenig Fläche kann Natur sehr viel schon.
Schon sehr viel machen. Ja. 700 Pflanzen auf diesem Flecken, oder? Man könnte ja auch noch einen kleineren Wald machen jetzt in der Stadt. Die haben jetzt ein bisschen grösseren Wald genommen oder eine grössere Fläche. Man könnte noch ein bisschen mehr experimentieren damit. Was ist denn der Nutzen von so einem Tiny Forest mitten in einer Stadt? Oder ist es eigentlich da oben etwas, wo wir umstellen in unserem Kopf und sagen, ein Wald muss nicht immer gerade irgendwie der ganze Jurahang sein, sondern es kann in einer Stadt innen auch irgendwie auf kleiner Fläche etwas entstehen, waldähnlich ist, oder so ein Wald ist?
Ich würde sagen, es ist alles miteinander. Also die Nutzung von einem einzelnen Baum hat man auch bei einem Wäldli und zum Teil halt noch ein bisschen mehr. Und eine der wichtigsten Funktionen von einem Baum in der Siedlung ist ja, dass er hilft kühlen. Und dort muss ich aber sagen, kühlen tut darum, wenn er Wasser hat. Also es braucht genug Boden, wo das Wasser, Regenwasser kann speichern kann, dass er dann kühlen kann. Also dort kommt es immer noch darauf an, wo wächst das Zwergwäldli. Wenn es genug Wasser hat, dann können mehr Bäume mehr verdunsten und mehr kühlen. Und nachher finde ich aber eben so andere Sachen auch sehr wichtig, wie zum Beispiel, dass man einfach mal so eine Dynamik von Natur, die sich so selber entwickelt, mit so einer Überfülle von Biomasse, was eigentlich Natur wäre, oder? Dass man das einfach noch erleben kann, mitten in der Stadt.
Ja, wenn ich so hineinschaue, sieht das aus wie eben dicht, noch nicht gerade sehr baumähnlich, eher nur strauchähnlich, mit einzelnen blühenden Pflanzen drin und dann ein bisschen niedrigeren und einige, die oben rausschiessen, oder? Das sind es die vorausgehen, sozusagen. Also es sieht sehr interessant aus und da liegt es unter anderem einer von diesen Birkenstämmen, der da vorne umgekehrt ist, oder?
Genau, eben auf unserer Birkenallee sind Bäume gestorben und eine Birke haben wir als Totbaum da übergeschleppt und die ist jetzt da mitten in unserem Wäldli. Also es sieht einfach noch einmal spannend aus, oder? Und es ist natürlich auch wieder für Biodiversität. Totholz ist etwas vom Wichtigsten für Biodiversität. Und sonst sind die Bäume natürlich noch relativ klein, aber sie sind jetzt ein mehr als ein Jahr alt. Also hier, sie sind ein mehr als ein Jahr hier. Und für das hat man jetzt eigentlich da schon recht so ein Waldgefühl, würde ich sagen. Und du hast gesagt, da hinten wachsen sie überaus. Das hat jetzt damit zu tun, dass wir den Oberboden abdreht hier und haben mit dem Oberboden dort einen Haufen gemacht, so wie eine Pyramide. Und gewisse Bäume haben wir dann in die Pyramide reingepflanzt, da einfach zu experimentieren. Die sind einfach ein bisschen höher. Und die haben natürlich einen Vorteil, weil es geht ja ganz stark um Konkurrenz um Licht. Also wer zuerst beim Licht ist und die wollen, haben sie jetzt genau. So ein bisschen von oben wachsen.
Und hat jetzt hier auch Bäume oder Studen drin, die, sagen wir mal, nicht typische einheimische Studen sind?
Ja, das ist jetzt schon ein Projekt, wo wir sehr viel experimentiert haben. Also wir haben sehr viele verschiedene Baumarten gewählt, heimische, aber eben auch Zierbäume, also gebietsfremde. Und wir haben jetzt auch nicht einfach nur Bäume genommen, die jetzt bei diesem Standort die richtigen sind. Und ich würde sagen, das ist jetzt, das ist eine Schule, es ist ein Experiment, das hat viel so fast einen Kunstcharakter und so. Und da kann man noch ein bisschen mehr experimentieren. Und da werden ein paar, die wahrscheinlich nicht vorkommen. Wir hätten vielleicht schon am Anfang können sagen, welche das schwierig haben bei diesen Standortbedingungen. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt sonst wirklich einfach Bäume pflanzt, für das es noch alte Bäume gibt in der Stadt. Da ist, glaube ich, das wichtigste Mal, dass man auf den Standort schaut und je nach Standort die richtigen Bäume auswählt. Und da gibt es Standorte, irgendeine alte Parkanlage, was noch schöne, gute Böden hat, wo man heimische Bäume abpflanzen kann und dort auch gut können wachsen. Und dann gibt es andere Standorte, so eine Strassallee im Stadtzentrum, wo es zu heiss, zu trocken wird, wo es zu wenig Boden hat, wo es all die Störungen gibt im Boden und in der Luft und so weiter. Und dort kann man froh sein, dass es überhaupt noch Bäume hat, die wachsen, die gross werden, die attraktiv sind. Und dort braucht man zunehmend die Arten, die man von sonst irgendwo einführen.
Ja, das ist spannend. Ich habe relativ bald einmal, ich weiß schon bald 2 Jahre her, mit dem Stadtgärtner, dem obersten Stadtgärtner von Basel geredet.
Ja.
Das ist natürlich eine Hitzeinsel vom Sträubsten, das Basel. Das ist so fast so gerade nach dem Wallis nach. Also es ist sehr heiß dort. Und ich bin mit ihm in die Stadtgärtnerei gegangen, also besser gesagt in die Baumschule gegangen. Und dann hat er mir verschiedene Bäume gezeigt, die eine Sorte sind, die es bis jetzt immer gegeben hat in der Schweiz, eine Eiche. Aber eine südlichere, wie zum Beispiel eine Steineiche, hat er mir dann gezeigt, oder? Wo man sich wieder davon überlegen muss man jetzt plötzlich sozusagen, muss man jetzt wegen dem Klimawandel Bäume von anderen Standorten anbringen, wo diese Standortbedingungen neu besser kommen mögen oder mit denen umgehen.
Genau, und das Beispiel ist ein schönes Beispiel, weil Ökologie ist etwas, wo man eigentlich immer muss differenziert denken und je nach Ort eine andere Lösung finden. Und so ein schwarz-weiß Denken funktioniert nicht. Und jetzt gibt es so Stadtbäume und eingeführte Bäume, das ist ja das Schlagwort Neophyten oder nicht. Dort gibt es viel schwarz-weiß Denken. Und so kommen wir mit der Ökologie nicht weiter. Aber das heisst, und schwarz-weiß Denken heisst, dass die einen sagen, oh, heimische für Biodiversität und die anderen sagen nur Eingeführte, wo man die überleben. Und was eben sinnvoller ist, je nach Standort geht es noch mit den einen und nach Standort geht es mit den anderen. Und dann eben auch bei den Bäumen gibt es viel mehr als nur entweder oder. Es gibt innerhalb von der Baumarten, die wir haben hier, gibt es ganz unterschiedliche genetische Vielfalt. Oder die Buche aus dem Wallis wird wahrscheinlich tendenziell an trockenen Standorten noch wachsen können, als eine Buche aus einem feuchten Gebiet von der Schweiz. Und nachher gibt es ja viele Baumarten, die es in der Schweiz gibt, schon über ganz Europa. Also kann man bei den Trocknungsorten von dieser Baumart schauen, ob es dort Genotypen sagt man, gibt, die man einführen kann. Und nachher kann man weiterdenken, so langsam Schritt für Schritt, dass man halt vielleicht nicht mehr die Eichen von der Schweiz hat, aber eine Eiche aus dem Mittelmeergebiet. Oder dass man zumindest eine Art noch aus dem umliegenden Gebiet hat. Also viele so Arten, die man jetzt einführt, sind aus dem Balkangebiet. Und sie sind zwischen der Eiszeit auch immer mal wieder da gewesen, wo heute die Schweiz ist. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, differenzierte Lösungen zu finden. Die Natur ist immer dynamisch, oder? Und verändert sich immer und passt sich immer an. Das ist auch die Stärke von der Natur, dass sie sich immer wieder neu am Anpassen ist. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass die Natur nicht beliebig sich an Veränderungen anpassen kann. Also der Klimawandel wird schnell sein. Und auch wenn wir jetzt einfach innerhalb ein paar Jahrzehnte sozusagen die ganze globale Flora und Tierwelt, Fauna völlig durcheinander wirbeln, dann gibt es auch ganz viele Sachen, die sich die Natur einfach nicht so schnell anpassen kann. Und man kann natürlich sagen, irgendwie in ein paar hundert Jahren oder so ist das wieder eingespielt, jetzt in dem Fall von neuen Arten zusammenkommen. Aber wir als Menschen wollen ja, dass es jetzt funktioniert. Und im Moment werden zum Beispiel mit dem Einfuhr von Pflanzenarten ganz viele Schädlinge eingeführt und jedes Jahr gibt es wieder eine neue Baumart, die von den Schädlingen befallen ist. Und die Baumart, die stirbt nicht zu einem grossen Teil. Es gibt auch schon einzelne Individuen, die überleben und irgendwann werden sich die Baumarten dann schon wieder anpassen wahrscheinlich. Aber zuerst mal hat man ein grosses Sterben von Bäumen. Und das wird natürlich, wenn es dann alle Bäume betrifft und Bäume eh schon ein Problem in der Stadt, heisst das schon, dass unsere Baumwelt in der Stadt wirklich gefährdet ist.
Es ist schon verrückt, wie wahnsinnig durchdringend eigentlich denn das sein kann, oder wenn so eine Schädling kommt. Bei uns der Borkenkäfer ist zum Beispiel bei den Fichten.
Und das ist etwas, was einfach erst seit ein paar Jahrzehnten ist, in diesem Ausmaß. Es hat natürlich immer schon so Schädlinge gegeben, aber das ist wirklich so etwas, was sich jetzt so richtig beschleunigend am Entwickeln sieht, dass fast jedes Jahr neue Schädlinge reinkommen. Das Problem kann man eigentlich schon mal lösen, wenn man eigentlich sorgfältiger umgeht, wie man Boden und Pflanzenmaterial umtransportiert, dass man das reduziert, das Risiko, so Schädlinge einzuführen oder auch Krankheiten. Und auf der anderen Seite, das, was man machen kann, wenn es eben all die Veränderungen gibt, Klimawandel oder Schädlinge, ist, dass man die Natur und ihre Anpassungsfähigkeit stärkt. Und das heisst immer Vielfalt stärken und genug davon haben. Also viele Bäume, viel Natur und vielfältige Natur, unterschiedliche Bäume, das ist echt die Lösung.
Gell, du bist schon, hast mir geschrieben in einer E-Mail, gerade in Griechenland gesehen. Und ist es dort darum gegangen, dass es dort in Griechenland vielleicht Typen von Pflanzen oder von Bäumen gibt, die wir irgendwann mal hier brauchen könnten?
Ja, also wir sind in Griechenland gewesen, weil eine von der Baumart der Stadt, die wahrscheinlich die meisten kennen, ist die Roskastanie, oder? Also nicht die echte Kastanie, sondern die Roskastanie, die mit Degeli, wo man so Tierchen machen kann und so. Dafür kann man es dann auch nicht essen, weil sie giftig ist. Und die hat auch Probleme hier. Miniermotten zum Beispiel, also so einen kleinen Falter, der sie befällt. Das wird zunehmend zu einer Herausforderung. Und gleichzeitig ist sie aber, dort wo sie heimisch ist, in ihrer Wildnis, wird sie auch immer seltener. Und es ist übrigens nicht das einzige Beispiel. Es gibt ganz viele Baumarten, die inzwischen in der Stadt häufiger sind als noch in der Wildnis. In der Wildnis ist fast ausgestorben, in der Stadt häufig. Und das Problem ist aber, dass die in der Stadt sind, die Bäume, sind häufig alle so die gleichen. Genetische Vielfalt ist sehr teuer. Man tut halt in den Baumschulen das fast klonen und immer wieder die gleichen kopieren. Und dann gibt es auch eben, dass die Bäume in der Stadt manchmal helfen, neue Schädlinge bei der Ausbreitung helfen und die können dann wieder zur Wildpopulation gehen. Also heute haben wir eigentlich ein System, das schlecht ist, dass die Naturbäume den Stadtbäumen nicht helfen. Also ihre genetische Vielfalt könnte man in der Stadt brauchen. Und auf der anderen Seite, dass die Stadtbäume in der Art, wenn wir eben die anpflanzen, ein Risiko sind, dass die Naturbäume dann befallen werden. Und wir haben ein Projekt, wo wir sagen, eigentlich müssen wir das anders machen, dass man einander hilft. Dass wir Partnerschaften machen zwischen den Städten jetzt zum Beispiel oder dem Gartenbau in den Gebieten, wo man die Bäume braucht und dem Naturschutz in den Gebieten, wo sie herkommen und so eine neue Art zusammenzuschaffen, herbringen, dass die Bäume geschützt werden in dem Gebiet, wo sie sind, oder dass die Städte, in dem sie die Bäume aus der ganzen genetischen Vielfalt von den Bäumen der Städte anpflanzt, dann noch wie als Backup erhalten wird in der Stadt und gleichzeitig kann man auch der Stadt helfen, dass die Bäume eben weniger anfällig sind auf Krankheiten, Schädlinge, Klimawandel und so.
Also das habe ich übrigens sehr faszinierend gefunden. Du hast mir ein paar Artikel geschickt zum Lesen und dass wir zum Teil in unseren botanischen Gärten Exemplare, auch alte Exemplare von Bäumen, die im 18. und 19. Jahrhundert gepflanzt wurden, was zum Teil in den Ursprungsländern jetzt auch nicht mehr gibt.
Also es gibt gewisse Baumarten, die ganz ausgestorben sind, was immer noch in der Stadt gibt. Und nachher gibt es gewisse Baumarten, wo man davon ausgeht, dass zwar noch ein paar Exemplare irgendwo in der Wildnis gibt, aber dass die genetische Vielfalt, also die verschiedenen, die es dort gibt, sehr klein ist und früher jetzt auch viel mehr gegeben. Und dass vielleicht von diesen Individuen, die es früher noch gegeben hat, von diesen Genotypen, sagen wir in der Biologie, es irgendwo in einer Stadt noch hat. Weil der Naturschutz war ja immer so etwas Zweischneidiges gewesen, so im 19. 18. Jahrhundert. Der ist immer mit dem Kolonialismus sozusagen in der ersten Welle durch die Welt gereist und ist eigentlich immer noch an die unübernutzten Gebiete gekommen, wo die Nutzung hat angefangen hat, doch ein bisschen geholfen dieser Nutzung. Aber dann haben sie immer zuerst, als erstes Mal all die spannenden Baumarten gesammelt und zurück nach Europa gebracht. Also wahrscheinlich sind häufig die Bäume, die zum Teil jetzt in unseren, als alte Bäume in unseren Gartenanlagen wachsen, aus Gebieten gewachsen worden, die nachher eigentlich abgeholzt wurden und jetzt für eine Stadt steht oder Landwirtschaftsgebiet und so weiter. Und wir betonen das auch so, weil wir haben eigentlich nicht so das Gefühl für die Zeit von unseren Bäumen. Die Kolonisierung ist also eben 18. 19. Jahrhundert passiert, so vor 100, 150, 200 Jahren. Und die alten Bäume sind jetzt noch da aus dieser Zeit, aber die kommen jetzt so ans Lebensende. Also wir haben im Moment noch so eine Erinnerung an eine Geschichte von vor ein paar hundert Jahren und so nah bis nah sterben die. Also wir sagen, jetzt ist auch der Moment noch zu schauen, was gibt es da für besondere Bäume und wie kann man die schützen oder eben ihre genetische Vielfalt schützen, also dass man von denen Samen nimmt und die wieder vermehrt und die wieder abpflanzt.
Das hat ja auch noch ganz in anderen Zusammenhang jetzt immer das Bild gegeben von der Städte als Arche Noah, dass wenn die Umweltbedingungen durch die intensive Bewirtschaftung von Flächen so ungemütlich werden für die Arten, dass wir eigentlich in der Stadt noch Räume anbieten können, die viel vielfältiger sein kann. Und weniger gedüngt wird und nicht mehr, weniger nutzenorientiert ist. Und darum eigentlich auch sehr viele Arten können in die Stadt kommen und die nächsten 50 Jahre hoffentlich durchhalten, bis sich irgendwann auf eine Temperatur einpendelt und dann wieder ausgepflanzt werden könnte, theoretisch in die Landschaft. Also solche Bilder gibt es auch oder, von der Stadt als Archenoa.
Ja, und man muss natürlich vorsichtig sein. Zuerst mal ist eine Stadt auch nicht ein gemütliches Lebensraum, vor allem so, wie wir viele Städte bauen. Aber es gibt natürlich gewisse, sagen wir jetzt mal, die reichen Stadtquartiere in einem reichen Land, das sind häufig schon natürlich Lebensräume, wo man schon so hat geschaut, dass man gut drin leben kann. Dass viel Grün ist, dass viele verschiedene Pflanzen sind, dass immer etwas am Blühen ist und so, dass es immer schön aussieht. Und das hilft natürlich der Natur schon. Also so, dass, wenn ich das so sage, das ist eigentlich nicht die Stadt als Lebensraum, wo jetzt einfach so die Arche Noah ist, sondern das ist das Gärtnern. In der Stadt hat es viele Menschen und wenn die Menschen wirklich zur Natur schauen wollen, dann kann das der Natur helfen. Aber eigentlich, das Prinzip müsste eigentlich überall sein. Es müsste eigentlich überall dort, wo Menschen sind, müssten die der Natur helfen, wie selbstverständlich.
Also sich um Vielfalt kümmern.
Um Vielfalt kümmern. Und das passiert natürlich, also dort, wo der grösste Teil der Biodiversität weltweit noch überlebt, dort passiert das. Das ist dort, wo die indigenen Völker leben. Die schauen zur Natur und die meisten Arten, die es auf dem Planeten noch gibt, leben nur noch dort, wo indigene Völker sind.
Die dann eigentlich sogenannt nachhaltig bewirtschaftet, oder durch das sie ab und zu mal einen Baum rausholen, ein Tier jagen oder und so weiter. Also sie haben einen ganz anderen Konsumismus, oder? Sie brauchen auch nicht die rauen Mengen, die wir Menschen in der Stadt vertilgen pro Tag, oder? Und darum können sie sehr viel nachhaltiger die Flächen bewirtschaften.
Einerseits nachhaltiger bewirtschaften sicher, aber andererseits vor allem auch viel näher mit der Natur zusammen. Sie wissen viel mehr über die Natur, über lange Zeit schon. Sie nutzen das Wissen und sie nehmen das ernst.
Und wir respektieren sie noch.
Ja, genau. Und wir leben ja häufig in Lebensräumen, wo wir finden, wir können alles ersetzen, was die Natur hat gemacht und brauchen die nicht mehr. Und jetzt merken wir langsam, dass das nicht geht. Oder wir merken langsam alle, dass das nicht geht.
Wenn du jetzt an die zukünftigen Studierenden denkst und das zukünftige Landschaftsarchitekt, den du ausbildest, was würdest du dem am ehesten auf einen Weg geben für seine Berufstätigkeit, die er noch wird ausführen?
Also zuerst mal würde ich sagen, ökologisches Wissen brauchst du in Zukunft. Also wenn du Pflanzen kennst, wenn du weißt, was ein guter Boden ist, wenn du so mal damit geschafft hast, also von draussen kennst, das hilft in Zukunft. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, was ich aber auch sagen ist, wenn du mit der Natur arbeiten willst, dann arbeitest du jetzt immer in Landschaften, wo der Mensch ist. Also es geht ganz stark auch, dass der Mensch mit der Natur zusammenarbeitet und für das, dass die Menschen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, das, was dann auch die Stadt als Ökosystem so spannend macht. Dort geht es nicht unbedingt darum, dass die seltenen Arten vorkommen, sondern dass wir neue Mensch-Natur-Beziehungen und Mensch-Mensch-Beziehungen mit der Natur finden. Mhm. Und das Dritte, was wir schon diskutiert haben, experimentieren, Vielfalt zulassen, die eben experimentieren zulassen, sich von Überraschungen nicht entmutigen lassen, sondern darauf einstellen, dass es viele Herausforderungen wird geben, wo man immer wieder so von neu muss anfangen muss, das Beste daraus zu machen.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christoph Küffer ganz herzlich für seine Zeit. Und hier jetzt alle Funktionen von Christoph. Er ist Professor für Siedlungsökologie am Studiengang Landschaftsarchitektur von der Ost in Rapperswil. Er ist Privatdozent an der ETH Zürich. Er ist affiliierter Professor für Environmental Humanities an der Franklin University Switzerland in Lugano. Und er ist Präsident vom Netzwerk für Transdisziplinarität von den Akademien von der Schweizer Wissenschaften. In meinen Shownotes findet man dann auch noch ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite netzstrandcity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.